Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Kreativ ist man ja eigentlich schon als Kleinkind, wenn man einen Stift in die Hand gedrückt bekommt und dann irgendwie auf dem leeren Blatt Papier oder auf der Tapete loskritzelt. Später in der Uni oder in der Ausbildung stöhnen wir dann über sowas wie Schreibblockaden. Und dabei sind wir dann auf dem Weg in eine Wirtschaft und Arbeitswelt, in der die Kreativität eine immer größere Rolle spielt. Und Kreativität ist unser Thema. Ab 21, der Podcast ist hier mit Utz Dreger. Wir sprechen mit Kreativen über das Potenzial, was sie in sich tragen, unter anderem aber auch darüber, wie sie aus kreativen Tälern wieder rauskommen. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum es in Zeiten florierender Kreativwirtschaft Kreative mitunter noch echt schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Los geht's aber mit Jonas, Gitarre und Rolli, Bass von Rhizomatik, einem Musikkollektiv.
Hi.
Bei denen war allein schon das Finden des Bandnamens ein ausführlicher Kreativprozess. Wie war das damals bei euch, Jonas?
Also wir haben uns ganz lange mehr über die Art und Weise Gedanken gemacht, wie wir Musik machen wollen, wie wir Kultur machen wollen. Und kam dann auf diesen Begriff des Rhizoms, das ist eigentlich ein biologischer Begriff, naturwissenschaftlicher Begriff, der dann in die französische Philosophie Einzug fand. Es handelt sich dabei um wuchernde Gewächse sozusagen.
So begreift ihr euch selbst, oder?
So begreifen wir uns selbst, so möchten wir auch musizieren, so möchten wir auch Kultur machen, genau.
Das heißt, ihr seid eigentlich in einem, also wuchernde Gewächse wachsen immer weiter, ändern vielleicht auch mal die Richtung, sind nicht gerade, das sind so meine Assoziationen, das ist da genau das, was ihr damit auch erreichen wolltet.
Genau.
Also jetzt mal so ganz grob gesagt, ich bin kein Musiker, aber in eurer Musik, da sind Techno, da sind Jazz-Elemente. Gibt es irgendwie Kategorien, die ihr für eure Musik gerne selber benutzt oder lasst ihr das
also
auch völlig
Techno
offen?
Techno und Jazz sind schon völlig richtig, das sind so die beiden Pole, die bei uns eine große Rolle spielen.
Ja.
Also auch aus dieser Gewächshaftigkeit heraus, das ist halt so das Element des Jazz, das Spontane, das Improvisierte. Und wir sind halt auch alle große Freunde elektronischer Tanzmusik. Und das beides so zusammenzubringen, das war irgendwie uns immer schon wichtig.
Ihr seid insgesamt zu viert, aber wie gesagt, ich habe gesagt, Musikkollektiv, das heißt, es ist ein bisschen in Bewegung, sind mal drei, mal fünf und also so, wie es passt anscheinend. Gibt es eine kreative Rollenteilung bei euch?
Nö, würde ich nicht sagen.
Kreativ jetzt nicht, nö. Also wir haben natürlich unsere Instrumente, auf denen wir irgendwann mal gelernt haben und unseren Produzenten, der eben die Beats produziert und dann auch auflegt. Aber jetzt, wo da der kreative Input herkommt, das ist eigentlich nicht festgelegt, ne.
Ihr macht auch Videos, ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Gibt es da einen, der die Hauptlast schultert? Kann man das sagen?
Ja, beim Video ist es ganz klar Jonas.
Weil er die Beleuchtung trägt? Oder?
Naja, also das, wir haben mittlerweile wirklich ein großes Netzwerk an Freunden, Freundinnen, Unterstützerinnen aus allen Bereichen irgendwie künstlerischen Schaffens. Und das war natürlich auf jeden Fall eine Teamleistung. Ich habe einige Jahre im Filmbereich gearbeitet, daher habe ich da dann natürlich ein bisschen gepusht. Aber das war auf jeden Fall eine Teamleistung.
Du bist auch Schauspieler, ne?
Nein, das gar nicht. Ich habe immer hinter den Kulissen Produktion gemacht und so.
Die Strippen gezogen.
Beim Film dann, oder?
Genau, ja.
Okay. Wenn wir probieren, uns diesem Kreativitätsprozess doch noch zu nähern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Song Aufbruch zum Beispiel, das ist wahrscheinlich nichts, was irgendwie in fünf Minuten einer von euch irgendwo schreibt, sondern aber wie entsteht so ein Song?
Also bei dem Song war es so, dass ursprüngliche Material eigentlich ein Jam gewesen ist. Also wir als Band, wir spielen live eigentlich immer völlig improvisiert und ja, spielen uns da einfach so die Bälle zu. Und sozusagen das Grundmaterial, die Grundthemen sind halt einfach in so einem Jam entstanden. Und den haben wir halt aufgenommen in mehreren Spuren und dann haben wir quasi das Material immer noch weiter und weiter umgearbeitet, verfeinert, bearbeitet, Sachen rausgeschmissen, neue Sachen dazu aufgenommen. Und am Ende war dann der Song irgendwann fertig.
Ist das ein ganz unterschiedliches kreatives Arbeiten? Also das eine ist Jam, ist ja sehr flowig, würde ich mal sagen. Und jetzt dann am Computer zu sitzen und die Einzelteile zu verwalten, ist bestimmt was ganz anderes, oder?
Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch erstmal sehr, sehr unkreativ. Wirklich Material, na gut, beim Film sagt man sichten, also ins Material reinzuhören und irgendwie zu gucken, was da irgendwie passiert ist in einem Jam oder in einer Probe. Also bei dem Track waren wir tatsächlich in einer relativ luxuriösen Situation, auf so einem Schloss irgendwie haben wir da aufgenommen und einen Flügel mikrofoniert. Und dann hat man aber das Material und dann am Ende vielleicht auch wirklich Gigabyte voller Material und weiß erstmal gar nicht, was man zu tun hat damit. Und dann dauert das durchaus auch mal Monate, bis man irgendwie erkennt, was war da irgendwie der ursprüngliche Impuls. Impuls, was hat uns da geritten oder so. Und das muss man dann natürlich versuchen, irgendwie rauszukitzeln, auszuformulieren. Ja.
Wenn ich aber nochmal einen Schritt zurücktrete, also dieses Jam ist ja ein sehr jetzt orientierter Gruppenprozess, aber da steuert ihr ja Sachen zu bei, die in euch schlummern oder mit denen ihr schon mal irgendwie gespielt habt oder die euch irgendwo mal gekommen sind. Also ich weiß nicht genau, wie ihr als Musiker innerlich die Musik wahrnimmt, ob ihr aus dem Fenster guckt und dann kommt eine Melodie hereingeflattert oder, also wie läuft das? Wo kommen die Einzelteile her? Das ist die Frage.
Mal so und bei jedem, glaube ich, auch anders. Und das ist auch so in der Eigenwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung nochmal sehr unterschiedlich. Also ich selbst habe eigentlich immer nicht das Gefühl, jetzt was ganz Kreatives, Neues oder so zu machen. Und dann passiert es halt doch mal, dass irgendjemand anderes dann aus der Band zu einem kommt und sagt, ey, das habe ich ja noch nie gehört, was hast du denn da gemacht? So, und für einen selber ist es aber eigentlich so, ja, immer so. Und ja, also ich finde das halt immer sehr schwer in so einem Moment, wo man dann so live miteinander musiziert, das wirklich zu verstehen oder zu bewerten. So, ich versuche das auch eigentlich aktiv zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, das hindert sehr. Also was da irgendwie passiert, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch fast mysteriös und erschließt sich eigentlich dann oft erst, wenn man es sich danach nochmal anhört.
Wie ist bei euch Druck? Druck und Kreativität, ist das eine gute Sache?
Nee, das ist nicht gut. Kommt meistens nichts Kreatives bei raus.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich für mich gehört das zwangsläufig zusammen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das mag ich gar nicht bewerten. Aber
warum gehört es zusammen?
Naja, also weiß nicht, Aufregung vor Auftritten. So, wenn ich nicht aufgeregt wäre, dann wird das für mich bedeuten, das bedeutet mir nichts mehr zum Beispiel. Druck ist dann vielleicht auch eher eine Sache, die dann irgendwie so innerhalb der Band oder so passiert. Es gibt immer so eine Person, die dann pusht zum Beispiel oder so.
Für Wer macht das bei euch?
Ja. Jonas natürlich.
Okay. Ja, oft bin ich es, ja. Nein, aber ich weiß nicht. Also es gehört für mich zusammen. Ich finde es jetzt nicht zwingend gut oder so, aber...
Braucht es auch ein bisschen, höre ich jetzt raus.
Ein bisschen braucht es, ja.
Wolli, wie macht der Jonas das mit dem Druck? Ist das
sehr, sehr passiv-aggressiv.
Wie kann ich mir das vorstellen? Abbruch im Proberaum, kurzdicke Luft?
Also lange Zeit, vor allen Dingen durch Schweigen, er hat dann einfach immer weniger und weniger kommuniziert. Und dann wusste man, okay, das gefällt ihm jetzt nicht, das muss jetzt besser. Aber das wurde dann auch oft besser dadurch. Also
ein gewisses Maß an Druck braucht es dann schon?
Ja. Ich würde halt sagen Ernsthaftigkeit. Gewisse sozusagen, dass es was bedeutet, dass man es irgendwie nicht so in den leeren Raum reinmacht, dass man irgendwie mit dem Herzen drin hängt, ja, aber Druck finde ich dann halt schon wieder fast zu viel. So.
Man sagt ja über Musiker oder so das Klischee, Rauschzustände, ob jetzt Stimmung oder tatsächlich Rausch mit ein bisschen Nachhilfe, sind eine wichtige Geschichte. Was sind eure Erfahrungen dabei? Ist das ein Mythos oder hilft das schon irgendwie, wenn ihr mal in einem kreativen Loch steckt?
Also ich glaube, die krasseste Rauscherfahrung, die ich irgendwie jetzt hatte, war zuletzt bei unserem letzten Konzert, wo wir wirklich einen heftigen Flow-Moment hatten, den ich seit 10 Jahren nicht erlebt habe, irgendwie beim Zocken so zusammen auf der Bühne. Das ist wirklich vergleichbar mit Drogen. So, also wirklich, man starrt sich quasi sabbernd irgendwie an, ja. Und ist irgendwie auf dem Film und auf einer Welle und weiß ich nicht. Also ich denke, es gibt da eine gewisse Ähnlichkeit zu Drogenerfahrungen und gerade irgendwie im Techno-Bereich lässt sich da eine gewisse Verbindung zwischen Partykultur und Drogen irgendwie nicht leugnen oder so, aber das war jetzt für uns nie grundlegend zum Musik machen.
Du beschreibst eigentlich das, was Rolli vorhin bezeichnet hat, als das Mysteriöse. Also ich habe das so ein bisschen verstanden mit, die Summe ist mehr als die Einzelteile. Da passiert dann etwas und dann guckt ihr euch an und ihr spürt es alle oder so.
Ja, man verschmilzt halt auf so eine gewisse Art und Weise, wenn man jetzt halt irgendwie keine Strukturen hat und miteinander das so im Moment irgendwie erschaffen muss, dann hat das einfach auch ganz viel mit so Sensibilität füreinander zu tun und einfach so, also keine Ahnung, mir fällt es zum Beispiel unglaublich schwer, so das Publikum bei einem Auftritt wahrzunehmen, weil ich einfach so sehr damit beschäftigt bin, die anderen drei wahrzunehmen.
Stört dann das Publikum eher? Wir haben vorhin drüber geredet, wir haben uns vielleicht, also ich durfte euch vielleicht sehen 2016 auf dem Garbage Festival in Polen, da habt ihr zum Beispiel auch mal live gespielt, da ist ja einfach die Hölle los um euch rum. Pusht es, weil ihr so eine Präsenz um euch rum habt oder ist das eben eine Ablenkung auch?
Nee, das pusht total. Also ich meine, wir kriegen es halt meistens nicht mit, weil eben 90% nicht geplant ist. So, wir müssen super sensibel miteinander umgehen, wir müssen hören, uns einander zuhören, achten darauf, wie es weitergeht, in welcher Tonart wir spielen. Es gibt so Situationen, es passiert immer wieder, dass Leute auf die Bühne klettern und meinen jetzt irgendwie auf dem Keyboard rumzudrücken. Das ist mal lustig durchaus. Das ist dann vielleicht eher ein Stressfaktor, aber auch lustig. Also wenn wir irgendwie dann doch mal nach vorne gucken in der Pause, Hause, wo es einfach float und sehen, wie die Leute tanzen, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. So. Das ist schon, überhaupt nicht störend, im Gegenteil.
Gibt es andersrum sowas wie ein Kreativitäts-Overkill, dass wenn ihr jetzt, ihr habt mal so einen Gig gespielt, wo es einfach wahnsinnig gefloat ist, um das mal aufzugreifen als Begriff, oder ihr habt lange euch mit euren Aufnahmen beschäftigt, gibt es einen Moment, wo ihr sagt, oh, ich will jetzt nach Hause und irgendwie Akten ordnen, einfach zum Runterkommen, braucht man sowas?
Also danach manchmal schon, ja. Also manchmal ist man danach einfach, also ich bin manchmal danach einfach ziemlich leer und will dann Akten ordnen.
Was ich vorhin auch meine, mit diesem Umgang mit Aufnahmen, dann bis da dann mal ein Track entsteht, was ja auch wirklich ein sehr, sehr unkreativer Prozess eigentlich ist, das kann schon total ermüdend sein irgendwie. Das wäre dann für mich so ein Kreativitäts-Overkill. Eine andere Form wäre vielleicht, wenn man dann irgendwie immer weiter will und auf so einem Film ist und vergisst dann auch mal eine Pause zu machen oder so.
Aber also live habe ich das jetzt, also ich glaube, haben wir das noch nicht erlebt. Nee.
Sonst macht ihr auch noch andere Dinge. Rolli, du bist Programmierer.
Ja.
Und Jonas, du stützt dich eigentlich voll rein in die Kunst.
Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich habe ein ganz tolles Theaterkollektiv noch. Genau, ich habe viel mit Text gearbeitet, viel im Theaterbereich. Genau, Film.
Gibt es was ihr euren beiden Leben jeweils ein bisschen neidet? Weil Programmierer klingt jetzt ehrlich gesagt so nach einem ganz guten Einkommen. Und
das wenn Geld.
Ich, wenn ich, ja genau, es klingt so ein bisschen, Freiheit. Als würde Rolli Jonas hin und wieder mal auf eine warme Mahlzeit einladen. Zumindest in manchen Zeiten war das so.
Ja, und dafür nimmt er mich auf eine coole Vernissage oder Theateraufführung mit.
Also haben wir so einen Berlin-Synergieeffekt.
Voll, ja, auf jeden Fall, ja. Ja,
genau. Ja, aber ganz kurz, Jonas, wie ist das? Einfach nur von der Kunst zu leben, funktioniert das?
Das funktioniert super für mich, doch, ja, nee, das macht super Spaß. Also ich arbeite mit super vielen unterschiedlichen Leuten zusammen, ständig in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Ich war zuletzt in Istanbul mit meinem tollen Märtyrer-Kollektiv und ja, lerne ständig neue Leute kennen. Und man lernt einfach immer dazu, gerade dieses kollektive Arbeiten, was ja wirklich nicht einfach ist, wenn es dann... Gut, jetzt vielleicht nicht immer direkt basisdemokratisch, aber schon irgendwie kollektiv. Es soll Spaß machen, wenn das Ziel ist. So, das ist nicht einfach. Und es ist aber unendlich erfüllend für mich. Ja. Genau, das Finanzielle ist natürlich schwierig, aber ja, ich kann mich ja von Rolli zum Essen einladen lassen.
Reden wir heute nochmal drüber, über die finanzielle Seite der Kreativen. Schön, dass ihr bei uns wart.
Vielen Dank euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen ja heute über Kreativität, aber es geht nicht nur darum, wie gerade mit der Band, wie man am besten kreativ arbeitet, sondern auch um die Arbeitsbedingungen kreativer Leute. Also sprich, wie ist das eigentlich so, wenn man den Weg einschlägt als freiberuflicher Künstler, Künstlerin, Musiker, Grafiker? Ich habe Besuch. Lisa Basten ist hier. Hallo.
Hallo.
Lisa, du schreibst gerade eine Dissertation am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Du beschäftigst dich mit der Frage, warum bedeutet kreative Arbeit für die allermeisten ein Leben am Existenzminimum? Erstmal vorweg die Frage, warum interessiert dich dieses Thema?
Naja, ich bin so eine von den vielen in dieser Stadt, die einfach eine Zeit lang mal gedacht hat, unbedingt was mit Medien machen zu wollen. Ich habe also einfach lange in der Branche gearbeitet und hatte dann meine eigenen Erfahrungen mit den Punkten, an denen das nicht mehr so gut funktioniert. Und das war auf jeden Fall mein Ansatzpunkt, mich wieder meiner ursprünglichen Ausbildung der Soziologie da wieder zurückzufinden und zu sagen, sag mal, bin ich das Problem oder haben wir hier ein Strukturproblem?
Mhm. Ja, in Berlin ist es ja so, dass wirklich sehr viele sich für diese, sag mal, Medienblase oder sag mal, künstlerische Tätigkeiten hier auch ganz doll interessieren. Und du hast dich dann einfach dafür interessiert, was denen sozusagen auch bevorsteht, den Menschen.
Ich forsche ja in einem Kolleg, das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen forschen zu anderen Themen, aber das, was uns verbindet, ist die Frage, was ist gute Arbeit und wie können wir das in Zukunft gestalten? Ist das gestaltbar? Durch wen ist das gestaltbar? Und ich denke, aus der kreativen Arbeit heraus muss es auch mitgestaltet werden, denn erstens ist es einfach eine extrem große Gruppe, du sagtest das bereits, aber nicht nur in Berlin. Wir hören immer wieder, Berlin, klar, ist ein Hotspot für die Kultur- und Kreativwirtschaft, aber in ganz Deutschland, nein, in ganz Europa, ist es einfach eine Branche, die immer wichtiger wird. Und zwar ökonomisch, also einfach als Anteil, den es an der Gesamtwirtschaft hat, als Umsatz. Aber eben auch in Bezug auf diese Frage, wie wird dort gearbeitet? Welche Arbeitsformen herrschen dort vor? Ne? Projektbasiert, Selbstständigkeit etc. pp. Ihr hattet heute sicher auch ein paar von diesen Aspekten schon. Meine Frage daran ist jetzt, was funktioniert daran richtig gut? Und wo hakt's? Wo müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden oder die kreative Arbeit selber sich anpassen?
Und wo stehst du da im Moment mit deiner Forschung?
Naja, da gibt es so viele Aspekte von. Ne? Also mein Herzensthema daran ist mit Sicherheit die Frage, warum ist es so eine wichtige Arbeit, auch so eine wichtige Arbeit ökonomisch gesehen, aber auch so eine wichtige Arbeit gesellschaftlich gesehen. Es hängt ja hier zusammen mit Kunstfreiheit, mit Medienfreiheit, mit Demokratie, mit der Auseinandersetzung, mit den Werten dieser Gesellschaft. Das sind ja alles Aspekte dieser Arbeit. Also so ein mega wichtiger Sektor. Und trotzdem verdienen die Leute so wenig, trotzdem gehen die reihenweise in die Altersarmut rein. Klar haben wir die Hochverdiener, auf jeden Fall. Aber wir haben eben auch diesen riesigen Prozentsatz der Leute, die, obwohl sie ihr Leben lang erwerbstätig waren in diesen Branchen, es nicht schaffen, eine Familie zu gründen, es nicht schaffen, sich für Alter abzusichern oder für Krankheit abzusichern. Und an dem Punkt denke ich, in dieser Diskrepanz bewegt sich im Grunde meine Forschung. Und was, glaube ich, der Punkt, an dem ich ganz klar stehe, ist, es wäre zu ändern. Es wäre gar nicht so schwierig, unsere sozialen Absicherungssysteme so zu verändern, dass sie auch kreative Arbeitsverhältnisse absichern. Das Problem an dem Punkt sind meines Erachtens die Kreativen selber.
Sind sie selber? Wie begründest du diese Analyse?
Naja, wenn ich dich zurückfragen würde, was hältst du von der Gewerkschaft? Bist du?
Halte ich für eine gute Sache erstmal.
Ist die für dich zuständig?
Ja.
Dann bist du einer von denen, die das richtig sehen auch. Weil tatsächlich ist natürlich die Gewerkschaft auch für euch zuständig. Allerdings ist es halt so, dass so viele Kreative sagen, sie sind doch mit ihrer Kreativität beschäftigt. Und die Gewerkschaft ist fürs Normalarbeitsverhältnis zuständig. Richtig für die Angestellten, die in der Belegschaft sind, die in einem Betrieb sind.
Die haben die Notwendigkeit nicht auf dem Schirm.
Naja, sie sehen eher, glaube ich, diese Strukturen nicht, die es gibt, diese Strukturen nicht als was, was für sie zuständig ist. Oder was ihnen etwas bringen kann. Und gehen deswegen den Schritt nicht durch eine Vernetzung, durch irgendeine Form von kollektiver Organisation. Es muss ja nicht mal die Gewerkschaft sein, es gibt Alternativen dazu. Aber ich glaube, diese Vernetzung untereinander, eine Grundsolidarität untereinander, um zu sagen, nee, wir sind wichtig, wir sind eine Macht, wir sind eine Gruppe und jetzt verändern wir das System.
Aber was genau werden sie dann verändern und zum Besseren drehen können?
Also zum Beispiel könnte man der Sozialversicherung, das ist jetzt natürlich bisschen lame und man könnte sich etwas Größeres vorstellen, aber an der Sozialversicherung so drehen, dass diese kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse, Selbstständigkeit, projektbasierte Arbeit und so weiter, alles absichert, problemlos alle absichert, wäre ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre sowas wie Mindestgagen einzuführen, wäre sowas wie Tarifverträge wirklich auf alle Bereiche auszuweiten oder eine Alternative dafür zu finden, dass Gagen transparent und gerecht verteilt werden.
Lisa Basten forscht zu der Frage, warum kreative Arbeit für die allermeisten ein Leben am Existenzminimum bedeutet oder bedeuten kann. Sie hat uns ein wenig Einblick in ihre Forschung gegeben. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk.
Abgabenstress, sowas kennen wir alle. Manchmal blockiert unser Kopf. Wir kriegen nicht auf die Reihe, wenn wir irgendwie kreativ tätig sein müssen. Kennt man aus der Schule, aus der Uni oder auch beim Job. Bei Menschen, die hauptsächlich kreativ arbeiten, ist das besonders blöd, denn die leben ja von diesen Ideen, die sie da haben und entwickeln. So jemand ist zum Beispiel Laura Stromp. Laura ist 23, Schülerin des Lettevereins und angehende Fotografiekünstlerin. Und mit ihr habe ich über ihre Kreativität gesprochen. Zunächst mal habe ich sie gefragt, welches Projekt sie da kreativ aktuell besonders beschäftigt.
Jetzt gerade war ich zum Beispiel in Tokio und habe da ein Buchprojekt gemacht, das heißt Are We Human? Und dann nochmal dasselbe in binärem Code, wo es eben um die Schwierigkeit der Suche nach seiner eigenen Identität und der Identität seines Partners im Kontext zur digitalen Welt und immer mehr Technisierung der Welt geht. Mhm. Weil ich halt beobachtet habe, wie das die Beziehungen und auch die Intimität der Menschen beeinflusst, gerade auch in Japan. Da ist es nämlich zum Beispiel so, dass Menschen auf der Straße zum Beispiel gar keine Intimität miteinander teilen, weil sie so beschämt teilweise sind und sich das nicht trauen. Mhm. Und die meisten Menschen, bis sie über 30 sind, noch zu Hause wohnen, weil der Lebensraum einfach so begrenzt und teuer ist. Und die Paare deswegen auf sogenannte Love-Hotels, in denen ich auch fotografiert habe, ausweichen und die Intimität mit ihrem Partner so richtig planen müssen.
Mhm. Diese Kreativität findet dann sozusagen nebenher statt. Es passiert dir, dass dir einfach was auffällt. Zum Beispiel dann diese Zustände in Japan, die du gerade beschrieben hast.
Genau, das fällt mir natürlich in der Gesellschaft auf, aber es ist auch immer so eine Mischung aus einem inneren Gefühl, was ich erstmal in mir selbst wahrnehme und wo ich dann auch versuche, einen Spiegel in der Gesellschaft zu finden.
Mhm. Gibt es eine bestimmte Stimmung, wo du diesen Prozessen, die dir helfen, da diese Kreativität zu entwickeln, besonders gut auf die Spur kommst?
Ich finde, dass man auch nicht auf Knopfdruck, so unter Druck, richtig gut kreativ sein kann, sondern meistens erst, wenn man davon loslässt, von diesem riesigen Anspruch auf sich selbst, kommt es dann meistens irgendwie wie von selbst.
Aber wie hast du das gemacht? Du bist beim Letteverein, da muss man ja auch eine fette Mappe abgeben, damit man überhaupt da genommen wird. Ne? Wie bist du mit dem Druck umgegangen? Oder hattest du die einfach schon immer bei dir?
Nee, ich habe ein Praktikum bei 3 Fotografen im Studio gemacht und habe dann eben nach und nach verschiedene Projekte und Ideen entwickelt, habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Aber um ehrlich zu sein, fiel es mir am Anfang eben sehr schwer, auf Knopfdruck so kreativ zu sein. Und als ich am Anfang auf die Schule gekommen bin, habe ich mich auch noch viel verglichen mit anderen Leuten, die vielleicht schon viel mehr ihren eigenen Stil gefunden haben. Und an einem gewissen Punkt habe ich dann ein Jahr Pause gemacht vom Letteverein und habe dann eben aufgehört, mich die ganze Zeit mit anderen Leuten zu vergleichen und irgendwie mir den Druck zu machen, dass ich jetzt schon so gut sein muss und jemand anderem hinterhereifern muss. Und habe mich einfach nur auf mich selbst konzentriert und ein bisschen mehr in mich selbst hineingehorcht. Und das hat mir total gut getan. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin an die Schule, habe ich gemerkt, wie viel Kreativität einfach nur so aus mir raussprießt. Ich war eben auch 2 Jahre lang in einer Beziehung, die mich sehr eingenommen hat, wo ich eigentlich meine ganze Energie hauptsächlich in die Beziehung und auch in den anderen Menschen reingesteckt habe. Und als das dann geendet ist, war das wie so eine Explosion aus meinem Kopf, wo ich mich gar nicht mehr retten konnte vor Ideen.
Mhm. Also musst du denn kreativ sein?
Naja, es ist wie so ein High, was man eben auch hat, wenn man so ein Projekt.
Würdest du denn diese Welt der Highs und Lows vielleicht auch gerne zwischendurch mal eintauschen und sagen, ach, ich wäre so gern irgendwie in einem Büro, wo ich 3 Stempel habe, die muss ich den ganzen Tag irgendwo draufhauen und dann gehe ich abends zum Abendbrot nach Hause?
Ich würde sagen, das ist auch ein ganz großer Teil von meinem Charakter, dass ich einfach schon immer in diesen Highs und Lows mich bewegt habe. Und das geht dann auch Hand in Hand mit meiner kreativen Arbeit. Ich würde sagen, das ist ein Teil von meinem Charakter, ohne den ich nicht leben kann und möchte, sondern auf den ich mich einfach so ein bisschen eingependelt habe und einfach mit den Lows in der Hinsicht klarkomme, dass ich weiß, dass das nächste High auf jeden Fall wieder vor mir liegt. Man lernt einfach, das zu akzeptieren und ich sag mal, wenn man vielleicht gerade auf dem Weg nach unten ist, einfach Schwung zu nehmen, um dann wieder nach oben zu kommen.
Das ist deine Strategie, ja. Sich sozusagen selber das High wieder, das nächste. Aber wie? Herbeizureden, herbeizudenken, sich auf das nächste zu freuen? Oder das habe ich noch nicht ganz begriffen. Wie machst du das?
Erstmal mache ich eben eine Pause und nehme mir Zeit für mich selber und versuche wieder einfach das Leben zu genießen und wieder schöne Sachen zu machen und wieder meine Freunde zu sehen, die ich seit Wochen nicht gesehen habe, weil ich keine Zeit dafür hatte. Und mich dann eben auf das nächste Projekt zu fokussieren, mir neue Ziele zu setzen. Und das Schöne in Berlin ist eben, dass man auch oft einfach zufällig Leute trifft, die eine ähnliche Ästhetik haben oder die einen einfach so sehr inspirieren und dann auch wieder so mitreißen. Das ist auch ein großer Grund, warum ich aus München nach Berlin gezogen bin, weil
hier jeder irgendein Projekt hat und irgendwie aufgeschlossen ist, sich zusammenzutun.
Und es gibt so viele wunderbare Designer, auch am Letteverein in unserer Schule gibt es ja auch viele Modedesignstudenten, mit denen ich schon zusammen kooperiert habe. Und da können so schöne Sachen einfach aus Kollaborationen entstehen, wo man dann auch irgendwie in einem Projekt seine Ideen miteinander teilt und sich dann gegenseitig auch so ein bisschen pushen kann, dass man quasi auch mit diesem Gefühl des Drucks nicht alleine ist, sondern ein Team ist und man weiß, man ist nicht alleine.
Braucht man aber dann weil das hört sich an, dein ganzes Leben ist auf Kreativität ausgelegt, du hast dich selber dazu entschieden, du bist davon umgeben, du triffst andere Leute, ihr befruchtet euch gegenseitig, klingt erstmal super. Ja. Aber braucht man zwischendurch auch mal so richtig bodenständige Eckpfeiler, auch in seinem sozialen Umfeld, um irgendwie, weiß ich nicht, da nicht zu sehr Karussell zu fahren? Oder ist das jetzt ein blödes Klischee, was ich im Kopf habe?
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, weil die meisten meiner Freunde eigentlich so in derselben Sphäre rumflattern wie ich. Und dann ist es manchmal fast schon wieder komisch, so von normalen Leuten, die einen bodenständigen 9-to-5-Job haben, umgeben zu sein. Es kann schon auch ein schönes Gefühl sein, diese Sicherheit zu haben, aber ich habe mich irgendwie davon schon vor längerem verabschiedet. Und ich liebe einfach diese bunte Welt. Ich sehe mich selber auch so ein bisschen als so Schmetterling, der einfach so in der Welt rumfliegt und einfach alles erkunden möchte, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu naiv ist und ein bisschen zu unvorsichtig ist, aber bisher ist es immer gut gegangen und ich glaube einfach fest daran, dass wenn man mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Passion bei seiner Arbeit dabei ist, dass man dann früher oder später auch Erfolg damit haben wird und deswegen will ich einfach überhaupt keine Angst davor haben, weiterhin auch mit dieser Unsicherheit leben zu müssen und dieser Unbeständigkeit, weil ich auch einfach einen Glauben an mich selbst und das Universum habe, dass alles irgendwann so kommen wird, wie es soll. Und dass eben auch viele Rückschläge, die man einstecken muss oder schwierige Phasen, die man durchleben muss, im Endeffekt einfach nur Potenzial sind, um daran zu wachsen und auch zu heilen.
Laura Stromp über ihre kreative Energie und das, was sie damit unternimmt und unternehmen will. Ich glaube, die Jungs von Rhizomatik hätten das sicherlich ein bisschen anders ausgedrückt, aber im Prinzip verlassen sie sich auch auf dasselbe Potenzial in ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Viersen. Sprichwörtlich tierisches Glück hat ein zu schneller Autofahrer gehabt, dessen Blitzerfoto ungültig ist. Bei dem Mann eine Taube in dem Moment vors Gesicht flog, als die Radarfalle auslöste. Laut Polizei war der Mann mit 54 Kilometern pro Stunde durch eine 30er-Zone gefahren und geblitzt worden. Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm diese Fahrt nachzuweisen wäre, so die Polizei. Denn tatsächlich war der Mann am Steuer nicht zu erkennen, da eine Taube genau in dem Moment mit ausgebreiteten Flügeln vor ihm auftauchte, als der Blitzer auslöste. Die Polizei amüsierte sich offenbar. So heißt es in einer Mitteilung, dass kurz vor Pfingsten wohl der Heilige Geist ein Zeichen gesendet habe. Weiter notierte die Polizei launig, eigentlich hätte die Taube auch ein Bußgeld verdient, denn sie war ja schließlich auch zu schnell unterwegs. Da wir aber nicht wissen, an welchem Ort sie pünktlich zu Pfingsten sein muss, lassen wir auch hier Gnade vor Recht walten. Glück für den Fahrer, die Polizei lässt das Verfahren dank der Taube fallen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.